Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
Es war fast wie ein bunter Blumenstrauß, Themenvielfalt in der Junisession im Grossen Rat. Vom Ärger wegen einer stillgelegten Deponie von der Ems-Chemie, wo im Boden krebserregendes Gift reinstecken soll, bis her zum Ärger von Menschen, die an Long-Covid leiden. Die werden am Kantonsspital in Chur seit einigen Monaten nicht mehr behandelt. Ein Rückblick auf die Session, jetzt gerade im Infomagazin. Weitere Themen, das sind das Schicksal von der Anna Göldi. Sie war die letzte Hex, die in Europa von der Obrigkeit getötet bzw. geköpft worden ist. Und kulturell hat heute die neue Direktorin vom Theater Chur einen grossen Auftritt gehabt. Maike Lex, sie hat das neue Programm präsentiert. Das Thema heute im Infomagazin auf Radio Südostschweiz vom Donnerstag, am 13. Juni. In der Redaktion heute der Martin De Platzes. Einen guten Abend. An der Junisession diese Woche im Grossen Rat war ein bunter Strauß von Themen traktandiert. Von der positiven Jahresrechnung bis her zum Kantonsspital in Chur, wo es die Sprechstunde für Long-Covid-Patienten seit knapp einem halben Jahr nicht mehr gibt. Wir schauen nochmal zurück auf ein paar von diesen Geschäften. Der Anfang, der macht die Jahresrechnung vom Kanton. Die Steuerzahler in Graubünden sind maßgebend daran beteiligt gewesen, dass der Kanton auch die Jahresrechnung 2023 mit einem satten Gewinn von 120 Millionen Franken hat können abschliessen. Im Ganzen hat der Kanton 940 Millionen Franken Steuern eingenommen, so viel wie noch nie. In der Debatte im Grossen Rat hat der Finanzdirektor Martin Bühler nochmal zurückgeschaut, konkret auf den Januar 2023, wo die Nationalbank den Totalausfall der Gewinnausschüttung an Bund und Kanton bekannt gegeben hat.
Allein der vollständige Wegfall der SNB-Gewinnausschüttung bescherte uns eine Einbuße von 92 Millionen Franken gegenüber den beiden Vorjahren. Dies hat den Kantonshaushalt offensichtlich nicht in Schieflage gebracht. Dieser SNB-Ausfall konnte damit aus eigenen Quellen vollständig aufgefangen werden, was sehr erfreulich ist. Der Kantonshaushalt wird dadurch stärker und unabhängiger von Bern.
Auch für das laufende Jahr rechnet der Bündner Finanzdirektor mit einem Plus, obwohl es weniger Geld vom Bund gibt und auch die Gewinnausschüttung von der Nationalbank mehr als unsicher ist.
Grob hochgerechnet schätzen wir das operative Ergebnis 2024 mit einem Plus in der Grössenordnung von 50 Millionen.
Mit Blick auf die bevorstehenden Steuersenkungen hat Martin Bühler gesagt, dass der Kanton die gut verkraften könne. Besonders dank dem Eigenkapital vom Kanton, in dem Sparschwein sind mittlerweile mehr als 3,2 Milliarden Franken drin. Davon sind knapp 860 Millionen Franken frei verfügbar. Von den 10 Millionen Franken jetzt zu der Bildung. Die Bündner Regierung behalten die Hochschulen in Graubünden und auch die Forschungsinstitute im Kanton nicht mehr an der kurzen Leine. Möglich macht das Teilrevision vom Gesetz über die Hochschulen und die Forschung, wo der Grosse Rat einstimmig angenommen hat. Bis jetzt ist es in der Kompetenz der Regierung, welche Hochschule welche Studienlehrgänge anbieten kann. Neu kriegen die Fachhochschule Graubünden und die Pädagogische Hochschule einen grösseren Spielraum, wenn es darum geht, welche Studienlehrgänge sie anbieten wollen. Ein Entscheid, wo der Hochschulstandort Graubünden stärken wird, ist der Rektor der Fachhochschule Graubünden, der Jürg Kessler, überzeugt.
Das tut die Autonomie erhöhen. Dann ganz wichtig, dass wir auch in neue Fachbereiche gehen können, wie zum Beispiel auch Gesundheit, wo man mit dem Studiengang kann starten kann, Pflege. Darum denke ich, das ist die grosse Verdienst auch in dieser Teilrevision, dass jetzt Kompetenzen für die Studiengänge an den Hochschulrat abgegeben werden. Und das Fachhochschule Graubünden weitere Fachbereiche haben.
Geprüft wird im Bälde oben der Fachhochschule Graubünden thematisch andere Fachbereiche, wie beispielsweise ein Studiengang in Pflegefachhochschule angeboten werden soll. Themen in dieser Junisession war auch der Klimawandel, konkret der Green Deal. Da nimmt der Kanton Graubünden mehr Geld in die Hand, um die Gebäude energetisch zu sanieren. Der Bündner Grosse Rat hat einen Zusatzkredit von 20 Millionen Franken für den Aktionsplan Green Deal bewilligt. Schon vor 3 Jahren hat der Grosse Rat mit der ersten Etappe vom Aktionsplan Green Deal 67 Millionen Franken bewilligt, um Hauseigentümer motivieren, ihre Gebäude energetisch zu sanieren. Die damals bewilligten Millionen sind aber schon bald aufgebraucht, so die Regierungsrätin Carmelia Meisen.
Die Anzahl Gesuche hat sich verdoppelt und entsprechend wird der Verpflichtungskredit gemäss der Zielsetzung auch intensiv gebraucht.
Jetzt gibt es frisches Geld, die 20 Millionen Franken, damit die finanzielle Förderung für energetische Gebäudesanierungen kann sichergestellt werden. Ja, und nach dem frischen Geld für die Gebäudesanierung zu einer alten Deponie bei der Ems Chemie, die für Unsicherheit, für Ärger sorgen tut. Das Kantonale Amt für Natur und Umwelt hat im Grundwasserpumpwerk Balliel bei Domadems eine erhöhte Konzentration vom krebserregenden Giftstoff ausgemacht. Das Gift sei aber unter dem Grenzwert, so das Kantonale Umweltamt. Harsche Kritik an den Kanton hat Kurgrossrätin der Grünen Anita Mazzetta geäussert. So sei die Bevölkerung nur sehr knapp über das mögliche Gift im Grundwasser informiert worden.
Für viele Betroffene, die das belastete Wasser trinken, genügt das nicht. Sie erwarten mehr, beispielsweise mehr Untersuchungen oder auch die Sanierung der Altlast Russner Forens. Auch wenn diese nicht zu 100% als Quelle nachgewiesen werden kann.
Dagegen gehalten hat der SVP-Grossrat und Stadtpräsident von Fürstenau, der Christian Morf. Er war viele Jahre in einer leitenden Funktion bei der Ems Chemie.
Ich bitte Sie, betreiben Sie hier keine Polemik, sondern halten Sie sich an die heute uns vorliegenden Fakten. Die weiter untersuchen werden durchgeführt. Und falls es klar ist, wo der Ursprung dieses Trichloroethylens stammt, kann man die weiteren Schritte selbstverständlich planen. Da ist auch die Ems Chemie mit Sicherheit nicht eine Firma, die das nicht machen will.
Eine Sanierung von dieser Altdeponie hat auch die Christine Kocher, FDP-Grossrätin von Klosters, gefordert. Im Parlament hat sie gesagt, sie sei froh, dass sie in Klosters daheim sei, wo sie im guten Wissen sauberes Trinkwasser kann brauchen. Zu Handen von der Regierung hat Christine Kocher gesagt,
liebe Regierung, liebe Gemeinde Ems, liebe Ems Chemie, bitte schön, saniert diese Deponie Russner Furns und hören wir auf, darüber zu diskutieren, ob es zwingend nachweisbar ist oder nicht. Das muss doch einfach getan werden.
Weil aber nicht sicher kann nachgewiesen werden, dass das Gift auch wirklich aus dieser stillgelegten Deponie Russner der Furns kommt, könne der Kanton von sich aus keine Sanierung in Auftrag geben. Das sei in der Altlastenverordnung vom Bund so geregelt, hat der Regierungspräsident John Dominic Parolini im Parlament gesagt. Und jetzt vom möglichen Gift in dieser stillgelegten Deponie zum Virus, das uns vor 4 Jahren mehr als nur auf Trab gehalten hat, Corona. Das Bündner Kantonsspital im Januar die Long-Covid-Sprechstunde von einem Tag auf den anderen zugemacht hat, ist im Grossen Rat kritisiert worden. Unter anderem von der SP-Grossrätin aus Domadems, der Silvia Bischkuhl-Jörg. Sie hat im Parlament gesagt, dass die Sprechstunde für einen Haufen Covid-Patienten die einzige Hoffnung gewesen sei.
Eine schweizweit anerkannte, erfolgreiche, engagierte Stelle wird Knall auf Fall geschlossen. Das ist nicht gut und lässt viele Fragen offen. Aber Tatsache ist nun auch einmal, dass die öffentliche Hand sehr viel Geld in ihr Kantonsspital investiert. Und da sollte man schon auch mal ein bisschen Einfluss nehmen dürfen.
Das hat Regierungsrat Peter Bayer nicht auf sich sitzen lassen und hat Kritik zurückgewiesen. Der Kanton hat, was das anbelangt, keine Kompetenzen.
Das Kantonsspital war eine der führenden Institutionen, die eine Sprechstunde angeboten hat, aber eben auch eine der wenigen Institutionen. Und genau das hat ja dann zur Überlastung eben des Teams geführt. Das zeigt eben auch, dass die Fachleute für die Behandlung von Long-Covid eben schweizweit fehlen. Sonst würde es in anderen Kantonen an vielen Orten auch solche Institutionen geben. Und genau das ist ja eines der großen Probleme, an dem wir mindestens im Moment nichts ändern können.
wo im Januar die Long-Covid-Sprechstunde am Kantonsspital Chur zugemacht worden ist, sind dort etwa 100 Patientinnen und Patienten behandelt worden. Und zu guter Letzt noch zu Wahlergebnis, zu Glanzresultat. Der Grosse Rat hat den neuen Bündner Regierungspräsident und den neuen Vize-Regierungspräsident fast einstimmig gewählt. Der Mitte-Regierungsrat Markus Gadoff ist von den Parlamentarierinnen und Parlamentariern zum Regierungspräsident 2025 bestimmt worden. Mit einem Glanzresultat wie der Standespräsident Franz Epp-Galori im Grossen Rat verkündet hat.
Gesamtzahl der gültigen Kandidatenstimmen 111. Gewählt ist Regierungsrat Markus Gadoff mit 110 Stimmen.
Der Markus Gadoff wird am 1. Januar Nachfolger vom amtierenden Regierungspräsident John Domenic Parolini. Es ist nach 2021 schon das zweite Mal, wo der Markus Gadoff höchster Bündner Regierungsrat ist. Ein Glanzresultat hat es auch bei der Wahl zum Vize-Regierungspräsident gegeben, am Finanzdirektor Martin Bühler.
Gültige Stimmzettel 112. Regierungsrat Martin Bühler ist mit 110 Stimmen gewählt.
Der Regierungspräsident, er oder sie leitet jeweils die Regierungssitzungen und repräsentiert den Kanton unter anderem bei besonderen Anlässen. Das ist ein kurzer Rückblick auf die Juni-Session vom Grossen Rat. August-Session, die ist dann vom 28. bis zum 31. August. Heute vor 242 Jahren ist in Glarus die Anna Güldi geköpft worden. Am 13. Juni 1782 ist Anna Güldi, so steht es in der Chronika, die letzte Hexe, die in Europa von der Obrigkeit getötet worden ist. Sie war angeklagt, gefoltert worden und hat dann unter dieser Folter Geständnis abgelegt. Heute weiss man, die Anna Güldi war unschuldig. Anfangs der 80er Jahre hat die Autorin Evelyn Hassler der viel diskutierte Roman «Anna Güldi, die letzte Hexe» geschrieben. In den 90er Jahren hat die Filmemacherin Gertrud Pinkus den Roman verfilmt. Vor kurzem ist der Film mit der neuen Technik digitalisiert worden und ist wieder in der Kinosäle zum Sehen. Der Samstag wird der Film im Anna Güldi Museum in Enneda gezeigt. Der Laurin Michael berichtet.
Kannst du eine Referenz vorweisen von einem früheren Dienstherrn?
Bitte? Wir haben eine neue Dienstmagd.
Wie heißt sie?
Anna Güldin.
Anna Güldin, letzte Hexe, ist einer der erfolgreichsten Schweizer Filme. Der basiert auf dem gleichnamigen Roman von Glarner Autorin Evelyn Hassler. Der Film hat die Regisseurin Gertrud Pinkus 1991 auf die Leinwand der Kinos gebracht. Und das vor allem wegen einem Grund, wie Gertrud Pinkus sagt.
Also, als das Buch rausgekommen ist, habe ich das gelesen und habe gefunden, die Frau ist zu brav. Wir sind viel wilder mit den jungen Frauen. Und erst viel später, vielleicht Jahre, sieben Jahre später, habe ich gesehen, aha, nein, da ist ein ganz grosser Wert drin. In dieser Frau, in dieser Anna Güldin. Gerade weil sie nichts hat gemacht. Gerade weil sie einfach in ihrer natürlichen Art war. Und damit eigentlich angestoßen ist, weil man sie nicht manipulieren konnte. Weil sie sich selber war. Und genau wegen dem ist sie eigentlich umgebracht worden.
Dass der erste Film schon über 30 Jahre alt ist, sieht man an der Qualität. Und wegen dem hat der gemeinnützige Verein Filmo sich dazu entschieden, um den in die aktuelle Qualität zu aufbereiten, wie der Geschäftsleiter Florian Leupin sagt.
Was die Leute noch bekommen haben, ist eine DVD. Und die, die vielleicht die DVD kennen, die ist leider von minderer Qualität. Also, das ist unser Auge heutzutage mit diesen ultra krassen Screens, die die Leute daheim haben und Nachrichten in 4K, 8K, Ultra HD schauen, schon gar nicht mehr mögen vertragen, wenn das Bild so ein bisschen, ich sage jetzt, klammerrüppelig ist. Von dem her ist es sehr nötig, dass man den Film wieder in den technologischen Stand bringt, wo die Leute gewöhnt sind, sich die Filme anzuschauen.
Der gemeinnützige Verein Filmo tut alte Schweizer Filme restaurieren und sie digital zugänglich machen. Für den Film Anna Göldi ist die Reise der Experten bis auf Deutschland gegangen, weil dort ist das Originalnegativ vom Film aus dem Jahr 1991 gewesen. Das ist dann Bild für Bild eingescannt und aufwendig restauriert worden, weil das Originalnegativ nicht in guter Qualität war.
Es hat alles ist ein bisschen dabei gewesen. Also was vor allem mir spannend gefunden hat, es hat einen sehr krassen Grünstich drin im Bild. Wobei ich eben muss wissen, das Originalnegativ ist sowieso das Bild, das man nochmal farblich abstimmen muss. Also im Originalnegativ ist die Farbbestimmung nicht gemacht, die wird dann erst gemacht. Und Riss hat es gehabt, es hat Stäubli gehabt, es hat Kratzerli gehabt, das Bild war instabil gewesen, also es hat gewackelt, dass einem schlecht wird wie auf einer wilden Seefahrt.
Der neue Film hat schon vor 4 Jahren die Premiere an der Solothurner Filmtag gehabt. Dass der jetzt auch diesen Samstag in einem Museum gezeigt wird, wo so nicht das Buch und der Film gar nicht gäbte, ist ein gutes Gefühl für Gertrud Pinkus.
Und man hat mich wirklich noch und noch einfach überschaut, ignoriert. Und denkt, ja, die bastelt irgendetwas in einer kleinen Ecke. Die geht als Frauenfilmfestival, wo einen schlechten Projektor hat und irgendjemand in einer Schür aufhört. Und ich habe gesagt, nein, wir gehören in die Mitte vom Podest. Genauso zusammen mit den Männern.
Die Geschichte vom Film Anna Göldin «Letzte Hexe» ist laut der Regisseurin immer noch aktuell. Es gäbe auch heute noch zu viele Anna Göldis, also Frauen, die wegen ihrem Geschlecht verfolgt werden.
Und der Film Anna Göldi, «Die letzte Hexe», wird am Samstagabend um 6 Uhr im Anna Göldi Museum in Enneda gezeigt.
Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
Knapp 5 Minuten ab 5:30 ist es. Ein grosser Tag ist es heute für die neue Direktorin vom Theater Chur. Maike Lex, sie hat das neue Jahresprogramm 2024-2025 können präsentieren. Es berichtet der Luciano Cherry.
Erster Akt, das Programm. Seit letztem Sommer ist klar, die neue Direktorin vom Theater Chur heisst Maike Lex. Sie ist in den letzten paar Monaten für die Zusammenstellung des Programms zuständig gewesen. Und das sei keine einfache Aufgabe gewesen.
Das Programm zusammenzustellen ist ja immer ein Prozess, der geht irgendwie in viele Richtungen. Also gleichzeitig gehen wir, die wir Programmverantwortliche sind oder die sich mit Programm beschäftigen, gehen visionieren. Wir fahren uns Stücke anschauen oder schauen auch Videos an. Gleichzeitig gibt es Gruppen, die uns kontaktieren. Das heißt, es ist ein ganz komplizierter und gleichzeitig so auch so feiner Prozess.
Der Prozess ist fein und lang. Am Schluss haben sich Maike Lex und ihr Team aber auf ein paar Auftritte können einigen. Wichtig ist für sie, dass das Projekt, das sie auswählen, auch zum Theater Chur passend.
Dann war klar, dass wir verschiedene Erzählweisen auch präsentieren wollen, auch verschiedene Genres präsentieren wollen. Wir haben nach Tanzproduktion, nach Musikproduktion und nach Schauspielproduktion geschaut und miteinander diskutiert im Team, welche Stücke überzeugen uns und welchen Stücken geben wir aber auch die Chance, hier Resonanz zu bekommen.
Zweiter Akt. Direktorin Maike Lex. Etwa ein Jahr hat Maike Lex Zeit gehabt, um sich auf die neue Aufgabe vorzubereiten und sich vielleicht auch ein bisschen an die neue Stadt gewöhnen. Aktuell wohnt sie noch in Bern. Gleich hat sie die Stadt Chur schon ein bisschen kennenlernen.
In diesem Vorbereitungsjahr bin ich gependelt, war ungefähr einmal die Woche hier in Chur. War einmal die Zugfahrt, die auch schon immer mit den Gedanken an die Sitzungen, an die Treffen, an die Einarbeitung hier natürlich beschäftigt war. Ich habe jetzt aber eine Wohnung gefunden und freue mich jetzt im Juli wirklich hier auch Einwohnerin zu werden und mehr zur Stadtgesellschaft dann dazuzugehören und den Alltag hier zu erleben.
Als zukünftige Churerin und als Theaterdirektorin ist es auch wichtig, um die Leute zu kennen. Fürs Theater ist vor allem wichtig, zu wissen, welche Leute die Aufführungen kommen schauen und wieso. Die Maike Lex will aber noch mehr über die Leute wissen.
Wichtig natürlich für mich als jetzt zukünftige Direktorin auch zu spüren, was ist das für eine Stimmung im Haus? Wie bewegen sich die Leute? Kommen sie in Gruppen? Kommen sie alleine?
Dritter Akt. Das Problem beim Theater. Der Wechsel vom alten Direktor zur neuen Direktorin ist nicht reibungslos gegangen. Eigentlich hätte die neue Theaterdirektorin mit dem bestehenden Team weitermachen. Plötzlich sind aber einige Stellen beim Theater frei geworden.
Wieso das eigentlich? Schwer zu beantworten, weil ich das schwer glauben konnte. Ich bin auf Konflikte gestoßen, die ich nicht erwartet hätte, die ohne mich entstanden sind. Und ich bin eigentlich sehr froh, dass in diesem Jahr, wo ich eigentlich einfach nur die Spielzeit vorbereiten wollte, der Stiftungsrat dann auch Entscheidungen übernommen hat, um quasi hier eine Ausgangslage zu schaffen, die möglichst konfliktfrei ist.
Michael Ex sei aber froh, dass der Stiftungsrat vom Theater die Verantwortung übernommen hat. So hat sie sich voll aufs Programm konzentrieren.
Und die erste Aufführung am Theater Chur von der Spielzeit 24-25, die ist dann am 10. September. Dann präsentiert ein Duo aus Paris ein Stück mit einem grossen Touch von William Shakespeare. Ja, und im Infomagazin heute am Donnerstag haben wir es jetzt von Prominenten aus der Welt der Rennboliden, der Ayrton Senna, der Michael Schumacher oder der Peter Sauber. Alles bekannte Namen aus dem Autorennsport und auch alles Namen, wo etwas mit einem privaten Haus hoch über dem Wallensee zu tun haben. Der Rutsch Menzi berichtet.
Es gibt Leute, die sammeln Kunst oder spezielle Münzen. In der Sammlung von Franz Leupi hat es aber weder noch. In der Einlegerwohnung von seinem Haus oberhalb vom Wallensee hat er ein privates Motorsportmuseum eingerichtet. In insgesamt 3 Räumen hat es Vitrinen mit hunderten Motorsport-Exponaten, Schaufensterpuppen mit Rennanzeigen von berühmten Rennfahrern oder irgendwelche Teile von Formel-1-Autos. Bei so einer grossen Sammlung sei es noch schwierig, ein Highlight rauszupicken, sagt Franz Leupi.
Manchmal ist es noch erstaunlich, was für ein kleines Teil das mir so viel bedeutet, weil einfach die spezielle Geschichte dahinter ist. Das kann irgendwo eine Radmutter sein, aber wenn man es im Grossen anschaut, ist es ganz sicher der Anzug von Niki Lauda, der ganz speziell raussticht.
Der Rennanzug hat Niki Lauda 1976 beim Formel-1-Rennen auf dem Nürburgring angehabt, wo sein Auto nach einem Unfall in Flammen aufgegangen ist und er nur ganz knapp überlebt hat. In seiner Sammlung hat Franz Leupi aber auch unter anderem einen originalen Rennhelm von Michael Schumacher, einen vom ehemaligen Sauberfahrer Kimi Räikkönen oder Schuhe vom aktuellen Red Bull-Pilot Sergio Perez. All diese Sachen haben sich über einen Haufen Jahre angesammelt.
Die Sammelleidenschaft ist relativ schnell bei mir entstanden. Ich war schon immer ein Sammler, eben auch als kleiner Bub. Und je älter als man geworden ist, je weiter ist der Aktionsradius geworden, je weiter ist man an die Rennstrecken gegangen. Man hat Leute kennengelernt und so hat man immer mehr und mehr in dieser Sammlung dazu erhaschen.
Neben dem, dass der Franz Leupi selber auf die Suche nach Sammlerstück ist, hat er auch einen Haufen Sachen bekommen. Zum Beispiel von anderen Sammlern oder von alten Rennfahrern, die ihren Estrich geräumt haben.
Wenn du die Leute nicht kennst, dann kommen die nicht auf die Idee, dass irgendeiner da ist, der das sammelt. Und es ist dann immer schade, wenn so Sachen vorgeworfen werden und nicht für die Nachwelt erhalten werden. Und dann ist ganz, ganz wichtig, dass man die Sammlung erhaltet und nicht sammelt, um weiterverkaufen. Weil dann würde ich ja die Leute enttäuschen, die mir die Sachen geben.
Und auch wenn der Franz Leupi nie etwas aus seiner Sammlung würde verkaufen, hat er schon Angebote für gewisse Sachen bekommen. Seine Sammlung ist nicht öffentlich zugänglich. Das Thema Museum sei aber immer mal wieder aufgekommen.
Das Problem ist, wenn du einen Raum musst haben und den Raum musst mieten und alles drum und dran, dann ist das mit Kosten verbunden. Und das ist natürlich für mich ein schwieriger Punkt. Und dann habe ich das fort von mir. Da, wo es jetzt ist, kann ich jeden Tag, jede Stunde oder am Abend, wenn es mit rum ist, kann ich da runtergehen und dann bin ich in meiner Welt.
Darum sagt das Thema Museum aktuell für ihn noch sehr weit weg. Eine Ausstellung von gewissen Sammlerstücken in einem schon bestehenden Museum, zum Beispiel für ein halbes Jahr, sagt das schon eher einmal denkbar.
Und auch wenn Franz Leupi seine Sammlung privat ist, einen Einblick gibt es trotzdem, und zwar im Videobeitrag auf südostschweiz.ch. Es ist 18 Minuten vor 6 Uhr und damit ist es das Infomagazin auf Radio Südostschweiz vom Donnerstag am 13. Juni. Das kann nachgelost werden im Internet auf rso.ch. Das nächste Magazin gibt es wieder morgen am Freitag wie gewohnt ab 16:45 Uhr. Natürlich nur hier auf RSO. Ein Mikrofon sagt für heute auf Wiederhören der Martin De Plazes. Einen guten Abend in Tocken.
Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.